Abgebinged, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
Hallo und willkommen zurück zu unserem Abgewinn-Spezial mit Folge 6 mittlerweile von The Boys und natürlich wieder an meiner Seite unser Leuchtfeuer bei Movie Break, der Stu. Hallo Stu.
Ja, doch, hat ja? Was, doch, ja, du warst besser, oder? Du warst besser, ja, ja. Da ist noch Luft nach oben, ich will ehrlich sein, aber doch, ich merke eine Verbesserung, lieber Thomas. Ja. Danke für diese wunderschöne Introduction. Und ich bin ein bisschen baff tatsächlich, dass wir schon bei Folge 6 sind, weil ich war der festen Überzeugung, ich bin wirklich heute den ganzen Tag durch die Welt gegangen, hab gedacht, heute nehmen wir Recap Nummer 5 auf und dann hast du mir gesagt, nee, wir sind bei 6 schon. Ich so, oh.
Zumal wir gerade erst gestern die Folge 5 aufgenommen haben, ja. Muss man dann mal erwähnen.
Ja, das ist Recap Blues irgendwie.
Genau. Vielleicht zur zeitlichen Einordnung. Wir befinden uns einen Tag vor Release der ersten 3 Folgen.
Yay!
Verrückte Zeit.
Ey, ganz ehrlich, ich glaube, Leute, die das wirklich freiwillig hören, mein Beileid, die denken sich wahrscheinlich auch so, boah, müsst ihr jedes Mal sagen, dass ihr die Staffel schon gesehen habt, ihr verdammten Idioten.
Genau, wir sind bei Folge 6 mit dem Titel The Bloody Doors Off und das wird hier tatsächlich auch wörtlich genommen. Mhm. Ich übrigens, hatte wirklich viel.
Übrigens, ich habe gelesen, ich bin total perplex. Ich habe wirklich angefangen auf YouTube einem Typen zuzuhören, der ein 6-stündiges Video hochgeladen hat, wo er komplett das Comic durchgeht.
Ach krass.
Ja, und es gibt wohl ein Band, der heißt exakt auch so, The Bloody Doors Off.
Ah, okay, cool.
Wahrscheinlich haben mehrere Folgen na, Titel wie die Comics oder die Bände, das kann natürlich sein.
Ja, aber wir kennen die halt nicht tatsächlich, ja. Da sind wir raus. So.
Und ich bin auch, also ich finde das sehr, sehr spannend. Es ist natürlich sehr nerdig, das heißt, nach 20 Minuten raucht mir die Rübe und ich muss aufhören. Aber ich bin wirklich überrascht, wie brutal dieses Comic ist. Holla die Waldfee. Dagegen ist die Serie fast schon ein bisschen sanft.
Ah, okay. Das macht es jetzt gleich ein bisschen interessanter. Ja. Ich habe viele Deadpool-Comics zu Hause. Die sind ja auch sehr brutal zwischendurch. Könnte ich vielleicht mal meine Comicsammlung erweitern. Aber gerade sammle ich einfach nur Batman-Comics, also von daher. Ja. Gut, starten wir mal.
Ja.
Und wir starten gar nicht in der Gegenwart, sondern wir starten in der Folge 8 Jahre in der Vergangenheit.
Ja, wir sehen Frenchy in einer kleinen Bude-Apartment mit einer Dame und einem Herren. Die beiden konsumieren ordentlich Drogen oder so Kiffen. Und es scheint so eine Dreiecksbeziehung zu sein. Mhm. Und ja, dann kommt halt irgendwann eine Idee zum Vorschein, nämlich lass uns doch eine Bank ausrauben. Und bevor das irgendwie in die Tat umgesetzt wird oder wir mehr erfahren, was das für Leute eigentlich sind, sind wir auch schon wieder in der Gegenwart.
Genau. Und zwar hat Starlight wieder zurückgefunden zum Team. Da war ich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Also alle sind zurück. Frenchy ist zurück. Starlight hat sich wieder zurückgemeldet und will jetzt dann doch wieder mit denen zusammenarbeiten und auch was mit Huey machen. Klar, keine Beziehung mit Huey. Also da sind wir immer noch ein bisschen status kompliziert. Und sie sagt halt, dass sie gerne ihren Chip entfernt haben will, damit halt Ward sie nicht mehr finden kann. Und damit bricht sie natürlich auch mit den Seven, ganz klar.
Ja.
Was ja eigentlich in der letzten Folge mit dem, beziehungsweise in der vorletzten Folge mit dem Roadtrip ja noch gesagt worden ist, auf wegen, ich fahre mal lieber nur zum Cousin, bin aber wieder da. Jetzt ist so der komplette Bruch.
Also in der 5. Folge ist es wirklich so, dass ich es empfunden, dass Starlight hier wirklich die Wandlung vollzieht, endgültig, dass sie halt raus aus den Seven ist und wirklich Mitglied von The Boys ist. Und so langsam müssen sich die mal einen anderen Namen aussuchen, weil sie haben jetzt schon 2 Damen im Team, ne? Also.
The Boys and 2 Girls.
Ja.
Genau. Dann bekommen wir, wie ich finde, eine sehr interessante Szene.
Ja, das ist jetzt so, weißt du, wir haben ja gesehen in der letzten Folge, wie Stormfront und Homelander ordentliches krachen lassen haben.
Ja.
9,5 Wochen in der Superhelden-Edition. Und jetzt kommt so das Nachpetting, würde ich es nennen. Wir sehen halt einen Typen, der irgendwie auf der Flucht ist, hat irgendwie Geld geklaut oder so, keine Ahnung, und rennt halt dadurch die Straßen und am Hinterhof kommt dann Stormfront und Homelander und stoppen ihn halt. Und ja, wer The Boys gesehen hat, weiß natürlich, das war's jetzt erstmal für den armen Kerl. Homelander kümmert sich um ihn. Allerdings hat er jetzt Stormfrau mit dabei und die macht daraus ein neckisches, erotisches Spiel. Mhm. Denn während Homelander den Kopf des Mannes gegen die Wand presst, ja, spielt sie ein bisschen mit seinem kleinen Homelander. Was dazu führt, dass Homelander halt zur, ich nenne es mal, Ekstase kommt und der Kopf des Mannes ganz einfach zermanscht wird. Ist eine nette Szene. Ich glaube, sie wäre nicht notwendig gewesen. Das ist schon so eine, ich nenne es mal eine Money-Shot-Szene, weil sie halt einfach wieder Gewalt und dieses total durchgeknallte und absurde wieder auf die Höhe bringt. Aber es bringt jetzt nicht so richtig. Also das ist, wie schon sagt, ist so gefühlt so der Nachklapp halt zur Sexszene der letzten Folge.
Ja. Wobei zumindest nochmal erwähnt wird, aber das wussten wir ja auch schon, ne, dass sie nicht viel halten vom Justizsystem, ja, ne, und dass sie auch eher das in die eigene Hand nehmen, das Gesetz.
Ja.
Und wir bekommen den Song Happy Together.
Von The Turtles, ja. Mhm. Der wunderschön ist, aber ich leider musste ich mal in einer Schulaufführung, also da habe ich nicht mitgespielt, da musste ich zugucken. Und da wurden die armen Schüler gezwungen, am Ende auf die Bühne zu kommen, diesen Song zu singen. Das war Fremdscham pur. Also zu irre ich das mit dem Song. Deswegen ist so die Freude nicht mehr so ganz groß, wenn der kommt. Aber er konterkariert die Szenerie halt wunderbar, das stimmt schon.
Das stimmt, ja. Was ich mal bei diesem Gematsche ja wieder gefragt habe, kommt denn so ein Board-Mitarbeiter, so ein Reinigungsteam danach dann an und denkt sich so, boah, Homelander, schon wieder. Und schrubbt dann so die Wand ab?
Keine Ahnung, ich meine, es sieht sie ja keiner. Das ist ja wirklich am Hinterhof, ne? Da könnte man natürlich auch sagen, ja, das kann ja mehrere Möglichkeiten haben, warum der Typ keinen Kopf mehr hat, ne?
Ja, natürlich. Ne? Passiert ja auch tagtäglich sowas, tagtäglich, ne?
Aber ja, ich glaube ganz ehrlich, dass die da schon irgendwelche Mitarbeiter haben. Was ja auch immer ganz interessant ist. Es gab mal diese DC-Serie, ich glaube Powerless, die aber nur eine Staffel hatte und die auch nicht so gut sein soll. Aber die Prämisse war super, weil da ging es halt um Mitarbeiter, die dafür da waren, das Chaos halt aufzuräumen, was Superhelden hinterlassen haben.
Ja.
Und ich nehme mal an, solche Leute gibt's auch bei Wort.
Ja, definitiv, ja. Untere Gehaltsklasse, ziemlich frustriert.
Hohe Bluttoleranz. Redest du jetzt von den Mitarbeitern oder von dir?
Von den Mitarbeitern.
Okay.
Hohe Bluttoleranz bei mir.
Ja, stimmt.
Ja. Genau, danach bekommen wir ein kleines Interview mit Homelander und Stormfront, welches fleißig von Butcher und Kimiko geguckt wird und die das beide kommentieren mit How fucking. Ja. Während sich hat Mother's Milk ein Bild von seinem Kind ansieht, und die restlichen Boys quasi und Starlight zurückkommen. Und das ist dann auch das erste Mal, wo Frenchie wieder auf Kimiko trifft. Und beide haben jetzt aktuell ein wenig herzliches Verhältnis.
Ja, man merkt aber schon irgendwie, dass beide sich immer noch irgendwie mögen und auch irgendwie brauchen. Also es keimte bei mir bei der Szene schon so, ich nenne es mal Hoffnung auf, dass wir vielleicht nicht mehr so lange warten müssen, bis die beiden wieder, ich nenne es mal, ein Herz und eine Seele sind.
Ja. Ein Herz und eine Seele sind definitiv nicht Butcher und Starlight.
Nein, das stimmt, weil Starlight ist eine Superheldin und Butcher mag keine Superhelden.
Genau, er ist ironisch nett erst und macht dann aber ganz klar deutlich, dass er keinen Bock auf sie hat und warum ist sie hier und was soll das Ganze?
Ja.
Sie hat aber Informationen dabei.
Ja, denn sie hat viele E-Mails von Stan Edgar bekommen. Und da muss ich sagen, ist es dir auch so ergangen, dass du, also als der Name Stan Edgar gefallen ist, da dachte ich mir, warte mal, okay, wir haben ihn letzte Folge gesehen, als Handyvideo, aber so richtig viel Screentime hat der Giancarlo Esposito nicht.
Nee, nicht wirklich. Und mir ist auch die Rolle noch nicht ganz klar, weil es gibt ja, also wir wissen ja mittlerweile so ein bisschen was über Stormfront und was ihre Rassenpräferenzen sind, diesmal in ihrem Sinne. Da passt Stan gar nicht so richtig rein, finde ich.
Ja, aber ich muss sagen, er spielt ihn halt echt ganz gut. Ich glaube einfach, dass dieser Esposito super solche Rollen einfach verkörpern kann. Wahrscheinlich ist es in der Realität der netteste Mensch auf Erden, ja meistens so. Ich finde es nicht schlimm, dass der nicht oft auftaucht. Und ich finde es auch nicht schlimm, dass seine Rolle noch nicht so charakterstark ist, weil ich glaube, letzten Endes ist das gar nicht so richtig notwendig.
Ja, Vielleicht gibt es da auch noch eine richtig krasse Überraschung, die wir noch nicht vorhersehen können.
Schauen wir mal.
Ja, da spricht wieder derjenige, der alles schon zu Ende geguckt hat.
Ja, okay, ich gebe es ja zu. Okay, es ist halt so, am Ende kommt raus, Stan Edgar ist eigentlich Batman. Und ja, Homelander ist ein kleiner Robin. Okay, jetzt habe ich es verraten. Gut, weiter im Text.
Auf jeden Fall gibt es noch eine Spur zu einer Psychiatrie, die wir auch schon ganz kurz zu sehen bekommen haben. Und da führt jetzt die Spur hin. Und Starlight soll auf jeden Fall mitkommen.
Ja, und sie kommt auch mit. Das, weil sie ist jetzt eine von den Boys.
Girls.
Ja, apropos Girl, ich meine apropos Frau, es gibt jetzt die Brave Maeve Pride Bar.
Da muss ich wirklich hart lachen. Also das war, ja.
Ja. Es ist einfach so herrlich, was sie daraus machen. Ja. Und eigentlich ist es auch schon ein bisschen widerlich, weil da irgendwie ja auch echt viel Wahrheit drin steckt, ne?
Mhm, ja.
Was ist denn die Brave Maeve Pride Bar, Thomas?
Es ist so ein Energieriegel und sie schaut quasi ihren eigenen Werbespot im Fernsehen dabei. Und genau, dann taucht tatsächlich The Deep auf. Also sie befindet sich halt in ihrem Trailer am Filmset, ne? Und wir wissen ja, dass die beiden sich gegenseitig helfen wollen sollen. Ja. Und dann taucht The Deep auf und sie bezeichnet ihn erstmal als Vollidiot, weil er eigentlich anrufen sollte. Und er hat was gefunden.
Ja, etwas sehr Interessantes, was uns wieder zurückführt zur ersten Staffel, zu der wahrscheinlich krassesten und erinnerungswürdigsten Szene der gesamten ersten Staffel, nämlich den Flugzeugabsturz, den Queen Maeve und Homelander nicht verhindern konnten. Ja. Beziehungsweise Homelander eigentlich erst dazu geführt hat, dass das Flugzeug abstürzt.
Er sollte eigentlich die Blackbox hin, wenn ich es richtig verstanden habe, aber er hat dann eine GoPro gefunden.
Ja.
Und die macht das auch sehr deutlich. Ja.
Genau, und dann sehen wir halt nochmal die Szenerie des Absturzes und kommen dann später darauf zurück, was Queen Maeve damit eventuell vorhat. Wir können uns aber, glaube ich, schon denken.
Genau. Dann gibt es eine Szene mit A-Train und Ashley. Wir wissen, A-Train soll ja die Seven verlassen und er bekommt ein Hip-Hop-Lied über A-Train. Und ist sichtlich begeistert davon.
Ja. Lass den schwarzen Hip-Hop machen. Warum auch nicht, ne? Ja.
Genau. Ashley ist unterdessen, ja.
Achso, nee, bitte, mach weiter.
Ja, genau. Ashley ist unterdessen ziemlich angepisst, weil aufgefallen ist, dass Starlight nicht da ist.
Ja, und sie verliert immer noch Haar, die liebe Ashley.
Ja, genau.
Sie würde mir fast leid tun. Ne? Aber ganz ehrlich, ich glaube, es
wäre. Nur fast.
Nur fast. Ich meine, sie könnte ja kündigen, ne? Und sagen: ja. Leck mich, Leute, ich gehe nach Hause. Ja, und dann gibt es ein Treffen zwischen Medeep und A-Train. Nicht wahr?
Oder habt ihr das? Ja. Genau, ja. Die treffen sich ganz kurz.
Ja. Ganz kurz und ja, Boys Talk, ne? Also nicht The Boys, sondern nur Boys. Also, es ist jetzt ein bisschen. Der Titel ist irgendwie ungünstig gewählt für die Serie, finde ich.
Ja. Vorher gibt es aber noch eine Begegnung zwischen Stormfront und A-Train.
Ja.
Die laufen nur aneinander vorbei und diese Blicke sagen einfach alles.
Ja.
Das ist richtig pure Verachtung von Stormfront gegenüber A-Train. Ja.
Allerdings, das stimmt. Jetzt sind wir wieder bei The Boys, die bei dieser Einrichtung sind und bereiten sich vor. Und man kann nicht gerade sagen, dass sie sehr entspannt dabei vorgehen. Man merkt schon, dass es eine große Anspannung da.
Ja.
Und dann springen wir wieder in die Vergangenheit, 8 Jahre in die Vergangenheit. Frenchie sitzt mittlerweile in Haft oder wurde halt geschnappt und sitzt halt in unserem Verhörzimmer. Und dann trifft er auf Grace Mallory oder Mallory? Mallory, ne? Mallory.
Mallory, ja.
Und die sagt ihm halt, okay, Junge, du kannst jetzt entweder ein Vierteljahrhundert ins Knast gehen oder du arbeitest halt für mich.
Und das war ganz cool, weil wir wissen ja schon, dass Mallory ein harter Knochen ist, aber in Ruhestand mittlerweile. Und da sieht man sie halt in Duty noch und da war sie auch schon ein krass harter Knochen einfach.
Ja. Wobei, mich hat die Szene so ein bisschen irritiert, weil ich eigentlich immer davon ausgegangen bin, dass alle Mitglieder von The Boys einen persönlichen Grund haben, warum sie halt Superhelden ausschalten wollen. Und bei Frenchie sieht es ja da erstmal danach aus, nee, er hat eigentlich so nichts gegen Superhelden, sondern wurde halt ja quasi dazu gezwungen.
Ja, aber er hat ein Talent dafür, scheinbar sich gegen Superhelden zu wehren. Das bekommt man ja so ganz kurz dann erzählt. Und vielleicht hat sie da einfach den Interesse an den Skills einfach.
Ja. Ich glaube auch, dass Frenchy ist ja jemand, der immer gerne hilft. Gerade Leuten, denen es sich gut geht. Und bestes Beispiel ist ja Yui, der nach dem Tod seiner Freundin in der ersten Staffel, ich glaube Robin hieß sie, ja wirklich auch nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens stand. Ich glaube einfach, dass sowas Frenchy irgendwie anspornt. Mhm. Nennen wir es einfach mal Helfer-Syndrom vielleicht.
Ja, so ein bisschen, ja.
Ja.
Ein Syndrom hat auch Homelander scheinbar.
Der jetzt die Romantik für sich entdeckt.
Genau. Das war wirklich grotesk, muss ich gestehen. Also Homelander kommt halt zu Stormfront und sagt, er hat eine Überraschung für sie. Und sie sagt aber, ich muss zu den PR-Leuten bei Wort. Ich bin mal ganz kurz weg. Dauert auch nur 20 Minuten und so. Der ist sichtlich angepisst deswegen, weil er das Gefühl hat, also er will ja immer alles kontrollieren, ne? Und er kann Stormfront scheinbar nicht kontrollieren. Das gefällt ihm nicht. Und dann sieht man, was für eine Überraschung er hatte. Und zwar Blumen.
Ja, mit einer lieben, netten Grußkarte. Und ganz ehrlich, ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht mit Blumen.
Ja, da war ich auch wirklich perplex.
Aber vielleicht ist es ja schon, weißt du, er weiß ja jetzt, dass Stormfront und er, was die Kräfte angeht, so auf einem Level sind.
Mhm.
Vielleicht ist es einfach so, jetzt jemanden, wo er wirklich sich vorstellen kann, mit dieser Person kann ich glücklich werden, weil die versteht mich. Die ist mir ebenbürtig. Vielleicht sehnt er sich jetzt auch deswegen nach, ganz ehrlich, er und Stormfront in einem kleinen Haus am See mit so kleinen Kindern, die da umherlaufen und so. Ich glaube wirklich, dass Homelander davon träumt.
Ja.
Weil er jemanden halt gefunden hat, der zu ihm passt.
Genüsslich seine Nachmittagsmilch schlürft.
Ach ja, ach die Milch, ach herrlich. Homelander und Milch, das geht immer. So, und jetzt kommen wir zur großen Psychiatrie-Szenerie, würde ich sagen.
Genau, jetzt kommt so ein großer Block, wo es auch keine Unterbrechungen gibt mit anderen Figuren oder anderen Szenen tatsächlich.
Was ich hier gut finde.
Ja, das hat.
Die Szene hat einen recht guten Drive. Auch wenn sie halt sehr lange ist, aber lässt sich sehr gut weggucken und es sorgt dafür, dass die Folge auch wieder ein enorm gutes Tempo hat.
Genau. Hm? Also wir sehen auf jeden Fall Butcher am Scharfschützengewehr, der bleibt so ein bisschen zurück und die Truppe geht halt rein in die Einrichtung und das fand ich nochmal spannend, weil Butcher ganz kurz auf Starlight ja zielt.
Genau, zur Erklärung, es gibt halt diesen Maschendrahtzaun und den schmilzt halt Starlight an einer Stelle weg, damit sie durch können. Und wir sehen die Szenerie halt durch das Scope des Scharfschützengewehrs. Und wir sehen halt eben auch, dass Billy sehr lange auf Starlights Kopf zielt.
Ja. Und das ist halt alles wenig herzlich, ne? Zwischen Starlight und Butcher, zwischen Kimiko und Frenchy und so. Das ist halt alles nicht so geil. Aber Starlight konfrontiert Butcher dann. Und mach dir nochmal deutlich, ich kenne so Typen wie du und eigentlich bist du nur ein Bully für mich.
Genau. Aber bevor dann diese Streitdiskussion wirklich an Fahrt aufnehmen kann, taucht Stormfront auf, die über den beiden wegfliegt Richtung Eingang.
Da war ich überrascht auch tatsächlich, ja.
Ja? Dachtest du, da kommt noch irgendwas? Also dachtest du, dass sie jetzt sie entdeckt oder?
Nee, ich dachte nicht, dass sie da jetzt auftauchen würde.
Ach so.
Also ich war einfach so perplex auf dem Weg, okay, jetzt gibt's Stress.
Ja, aber nicht so, wie wir gedacht haben.
Nee, auch nicht so, wie wir gedacht haben. Also es gibt viele Überraschungen in dieser Folge.
Ja, ja, sie taucht auf, geht zum Eingang und betritt halt diese Psychiatrie. Und währenddessen übernimmt die Truppe halt rund um Mother's Milk, Yui und Frenchy halt die Kontrollstation.
Mit dem ältesten Trick der Welt.
Ja, wirklich. Also der eine gibt sich als Patient aus, der dann irgendwie einen Anfall hat oder so. Und da frage ich mich auch, ja, was soll denn der Security-Beamte dann tun, wenn der Typ einen Anfall hat? Aber es funktioniert. Und so haben sie halt die Kontrollstation erstmal auf ihrer Seite. Und ich dachte die ganze Zeit, oha, das wird so böse für die, weil wir wissen halt, was Stormfront machen kann.
Mhm.
Ja, aber es kommt anders.
Genau, es gibt eine große Überraschung dann nämlich, weil sie gucken dann auf die Überwachungskameras und dann sind mir zwei Sachen in den Kopf geschossen. Erstens, ich habe Ant-Man gesehen Und zweitens, was zur Hölle, wieso gibt es nicht mehr Sicherheitspersonal in dieser Anlage? Weil das sind tatsächlich alles Menschen, in Anführungsstrichen, die irgendwelche Kräfte bekommen haben, die dort aber eingesperrt sind.
Ja, genau. Also wir sehen zum Beispiel einen, der halt Sachen schweben kann. Wir erkennen einen, der die ganze Zeit sich erbrechen muss. Da erfahren wir dann auch später, was genau er erbricht. Es wirkt so ein bisschen wie die, wie das Restelager der X-Men.
Ja, genau.
Ja, um es mal ganz drastisch auszudrücken. Und ja, die Boys sind auch ein bisschen irritiert, was sie denn alles sehen, auch ein bisschen schockiert. Mhm. Und Kimiko erkennt dann auf einem der Bilder auch Stormfront, beziehungsweise ihre Stimme.
Ihre Stimme, ne?
Ja, genau. Denn Stormfront befindet sich gerade in einer Zelle zusammen mit einem Pfleger und dem Patienten. Und dieser Pfleger ist der Lampleiter. Mhm. Und der Patient, der lässt irgendwelche so Kugeln schweben. Und dann sehen wir halt, dass Stormfront ihn halt lobt, aber sagt, ja, er muss halt auch ein bisschen was trainieren, bla 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 bla. Und dieser Patient dann sagt, okay, Leute, ich habe genug, ich will endlich zu meiner Familie. Ja. Und Stormfront ist halt Stormfront und tut halt so, ja, natürlich, kein Problem. Und gibt halt Lampleiter ein Zeichen. Und wir, die jetzt schon, ja, bis hierhin, glaube ich, 14 Folgen The Boys gesehen haben, wissen, oh na, nein, das wird böse enden. Und tatsächlich, denn Lampleiter zückt ein Feuerzeug und flambiert den werten Herrn. Aber er macht das nicht gerne. Man sieht wirklich, dass er keine große Freude daran hat.
Ja.
Wo ich auch sagen muss, ich hätte es auch nicht. Ich würde mich aber, glaube ich, auch nicht dagegen wehren, wenn ich diesen Befehl von Stormfront bekommen habe.
Genau. Also was da, glaube ich, über Lampleiter, und das hatte ich mir dann schon ein bisschen da auch zusammengereimt, ne? Mhm. Er ist jetzt nicht unbedingt der böseste Charakter, auf den die Boys jetzt derzeit treffen,
ja,
sondern vielleicht auch ein potenzieller Verbündeter, Schrägstrich, Fragezeichen, Unterstützer, Informant oder sonstiges.
Es und wird aber schwierig, weil wir wissen halt, dass Lampleiter halt die Enkelkinder von Grace Mallory auf dem Gewissen hat.
Genau, weil Frenchie erkennt das nämlich auch sofort, dass es Lampleiter, mhm, ist. Übrigens, kann ich mal was dazu sagen über seine Superkraft? Wie scheiße ist das denn, wenn du Feuer machen kannst, aber dafür Feuer brauchst?
Aber ist das nicht bei Pyro und X-Men auch so? Der braucht doch auch immer, oder der braucht doch auch, der roch eine Flamme und kann dann diese Flamme irgendwie manipulieren. Also, dass sie größer wird, kleiner wird und.
Ja, ja.
Also,
aber wie bescheuert. Egal.
Ja. Ja. Aber hey, also ich würde mich nicht beschweren, wie ich das könnte. Ich wäre auf jeder Grillparty der Star, glaube ich.
Stimmt. Medium Rare oder knusprig?
Was? Rinder und Zinder brauchen wir nicht.
Genau, also Frenchie erkennt ihn und will auf jeden Fall Rache, aber Mother's Milk hält ihn halt zurück, weil sie haben halt die Aufgabe, da alles auszuspionieren, beziehungsweise Daten, Infos zu sammeln und klauen deswegen erstmal die Datenträger.
Genau. Währenddessen sehen wir, dass Stormfront die Klinik auch wieder verlässt. Mhm. Da war ich überrascht. Ich dachte halt wirklich, dass ihr Auftritt da noch zu irgendwas Großem führt. Und war kurz davor, wirklich ein bisschen enttäuscht zu sein. Aber was soll ich sagen, Thomas?
Du wurdest nicht enttäuscht.
Ich wurde nicht enttäuscht, denn man braucht nicht unbedingt immer eine Stormfall oder einen Homelander, um absurden Spaß zu erzeugen.
Genau, weil auf dem Weg nach draußen treffen sie halt dann auf Lampleiter, ja, wobei ich ja gestehen muss, dieser Blickaustausch zwischen den beiden, also zwischen Frenchie, ja, und Lampleiter ist wirklich so absurd inszeniert, von wegen so, ich kenne dich, ja, was zur Hölle, das war ein bisschen amüsant. Auf jeden Fall erkennt halt Lampleiter in dem Fall auch Frenchie und zückt sofort seine Flamme, ja, und schießt aber daneben. Und schmilzt eine Tür weg, die er hätte nicht besser schmelzen sollen.
Ja, denn aus dieser einen Tür kommt das wohl gefährlichste, bösartigste, aggressivste Wesen, was man sich vorstellen kann. Und ihr Name ist Cindy.
Genau, Cindy aus der Psychiatrie, also nicht Cindy aus Marzahn, sondern Cindy aus der Psychiatrie entkommt. Und da war ich aber sofort so, oh je.
Ja, weil
so wie Lampleiter reagiert,
ja, ne? Und man muss auch sagen, Cindy sieht auch nicht aus wie jemand, auf den man sich freut. Also Cindy hat keine, ja, geschorene Haare, hat so einen Gang wie 7 Tage Regenwetter. Man, mhm, merkt hier auch irgendwie an, dass sie auch hier raus möchte. Und die einzige Frage, die noch nicht beantwortet ist, ist, was kann Cindy eigentlich? Ja,
Die das Antwort bekommen wir sofort
bekommen geliefert, wir dann, ja. Genau, bekommen wir relativ schnell, denn sie schafft es irgendwie, also sie wird irgendwie angeschossen. Also ja. Fakt 1, Kugeln sind ihr egal, sie blutet zwar ziemlich, aber ist halt so.
Und, genau, und die haben so doll Angst vor ihr, dass sie sofort schießen.
Ja, sofort. Und sie, ja, sie macht so eine komische Handbewegung, also macht die Hand zur Faust und dann sieht man im Hintergrund, wie die Leute halt zerquetscht werden, aufplatzen, das ist seltsam. Also ich habe so verstanden, dass sie halt wirklich so diese Leute zerquetscht.
Also es war ein Wachmann, also erstmal nur zumindest. Und genau, also der wird irgendwie, der implodiert und gleichzeitig explodiert. Auf jeden Fall gibt es viel Blut und Gedärme.
Ja, sehr viel. Sehr, sehr, sehr viel. Cindy ist ein wirklich, eine vielversprechende Figur. Das kann man genau. auf jeden Fall sagen, obwohl wir jetzt noch nicht so viel von ihr wissen und auch in dieser Folge auch nicht so viele von ihr erfahren.
Ja. Auf jeden Fall nimmt der Komfort in dieser Einrichtung sehr schnell ab,
ja.
Weil Cindy befreit dann auch alle anderen und was folgt, ist halt Massenflucht, Tod, Chaos, Blut, Gedärme und die Boys als auch Lamplighter können dann relativ schnell noch fliehen und schließen sich halt im Kontrollraum ein und eigentlich erzählt dann Lamplighter noch was von einem Lockdown, den es dann geben soll, aber das funktioniert scheinbar nicht so richtig und dann greift noch der Typ an, den wir vorher kotzend in der Zelle gesehen haben.
Ja, und dann wird auch klar, warum das so eine Besonderheit ist, dass er die ganze Zeit kotzt, denn er kotzt Säure. Verletzt damit auch Lamplighter leicht.
Ja.
Aber ich glaube, Kimiko ist es, oder? Die ihn dann.
Genau.
Genau, die ihn dann halt eben von Lamplighter runterholt und das sorgt dafür, dass der Typ sich selber ankotzt. Und das ist ein bisschen doof, dass er halt seine eigene Kotze abbekommt, denn die ist für ihn genauso gefährlich wie für alle anderen. Und sein Gesicht schmilzt. Und damit hat Kimiko in dieser zweiten Staffel zwei ziemlich krasse Face-Kills, nenne ich mal, auf ihrer Habenseite.
Ja, also für diesen Säuretypen war das echt der worst day ever.
Ja, definitiv. Ich bin frei! Ja. Wobei, ganz ehrlich, mir tun sie halt auch irgendwie leid. Weil die sind ja nicht freiwillig da.
Ja,
die haben klar. ja auch nicht freiwillig diese Kräfte. Und ganz ehrlich, weißt du, jemanden irgendwie zerdrücken, allein mit der Gedankenkraft, okay, schön und gut, ne? Aber die ganze Zeit Säure kotzen, ist jetzt keine Fähigkeit, die ich gerne hätte.
Nee, das ist auch ziemlich eine nutzlose Fähigkeit.
Ja, das stimmt.
Bleib stehen, sonst kotze ich dich voll.
Stell mal vor, du hast diese Fähigkeit, hast auch noch Bulimie, das ist ja auch kein Finger mehr.
Genau, also auf jeden Fall verlassen wir dann erstmal die Einrichtung und gehen nach draußen und Butcher und der Rest, die wissen eigentlich noch nichts, was genau da passiert ist, die haben auch gar aktuell keinen Kontakt, treffen dann aber auf jemanden, der entkommen ist.
Genau, da steht ein etwas verwirrt schauender, reinschauender junger Mann im weißen Anzug vor ihnen und ich dachte mir so, ey Leute, das könnte man eigentlich noch problemlos lösen. Und ich bin jetzt gespannt, wie du es siehst, aber ich würde da wirklich Butcher die Schuld geben, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass der Typ eigentlich vorhatte, denen irgendwas zu tun. Der war halt komplett verwirrt, aber ich glaube, der hätte sie vielleicht ziehen lassen. Aber Butcher ist halt Butcher und hat halt das Gefühl, es droht Gefahr und er schießt ihn dann, was dann dazu führt, dass der Typ zwar tot ist, denn anscheinend kann der Typ keine Kugeln aushalten. Und dann aber, bevor er halt abtritt, noch zeigt, welche Power er hat. Er kann nämlich Schockwellen erzeugen. Und das führt halt eben dazu, dass sich der Van mehrfach überschlägt und Yui ist in dem Van noch drin.
Das war übrigens ganz cool gemacht, weil der kommt ja dann raus und eigentlich scheinbar geht's ihm gut. Außer, dass er eine riesen fette Wunde im Bauch hat.
Kurze Frage, das ist in meinem langen Monolog untergegangen. Glaubst du auch, dass Butcher schuld dran ist?
Nee, weil eigentlich gehen sie ja so langsam auf ihn zu, alle, und Starlight versucht ihn ja auch so ein bisschen zu beruhigen. Ja. Und dann macht er eigentlich seine Schockwelle einfach so, ohne Grund. So habe ich es zumindest gesehen. Und danach greift der Butcher erst zu seiner Waffe und macht ihn dann platt.
Okay. Einige wurde aber unentschieden.
Ja.
Okay. Ja, also Yui kommt raus und hat so ein Schrapnell oder sowas im Bauch stecken. Also es sieht nicht so schön aus. Und fällt dann auch gleich um und Butcher trifft sofort die Entscheidung, wir müssen ihn zu einem Arzt bringen und die anderen sind auf sich allein gestellt. Und da kam halt wieder das raus, was in der Episode, in der Staffel ja schon oft thematisiert wird und auch noch oft thematisiert wird, dass Butcher eine gewisse Beziehung hat zu Yui, die halt, ich glaube halt wirklich für ihn ist Yui Lenny, sein verstorbener kleiner Bruder.
Genau.
Und das wird hier wieder sehr deutlich.
Jetzt haben wir wieder einen krassen Übergang von quasi what the heck, ne? Mhm. Und zu okay. Und zwar Homelander wartet und wartet und starrt auf seinen Blumenstrauß mit dem Kärtchen.
Ja.
Und dann gibt es einen perfekten Übergang. Also man ahnt ja schon, was er eigentlich machen wird. Ich habe eigentlich nur noch drauf gewartet tatsächlich. Und wir sehen dann nur noch seinen Trailer, der halt abgefackelt wurde und wie so ein Feuerwehrmann dann durchmarschiert. Und du weißt sofort so, Geduld ist nicht so deine Stärke, ne?
Ja. Und dann kommt Stormfront dazu und fragt, was ist hier los? Und Homelander antwortet so ganz dämlich, Electrical Fire.
Genau. Aber währenddessen war er nicht untätig, sondern er fragte, wie war der Meeting? Mhm. Und es wird jetzt schon klar, es ist eine schwierige Beziehung und Lügen sind ja eh nicht so Homelanders Ding. Mhm. Und er war bei dem Tower und hat sie gesucht und da war sie natürlich nicht. Und das finde ich ganz krass, weil Stormfront dann natürlich so ein bisschen kurz schlucken muss tatsächlich.
Ja.
Und auch so ein klein wenig Angst durchblitzen lässt.
Siehst du mal, das habe ich gar nicht so aufgefasst. Weil, also, ich glaube einfach, sie braucht nicht dieselbe Angst zu haben wie wir vor Homelander. Weil
definitiv, also klar.
Er kann sie halt nicht mit seinen Laseraugen da irgendwie zerteilen. Ich hatte mehr so das Gefühl, dass sie merkt, dass sie ihn vielleicht doch ein bisschen unterschätzt hat. Dass sie vielleicht doch dachte, sie hätte ihn jetzt wirklich mehr in der Hand.
Ja, das kann auch sein. Aber es passt beides auch zusammen so ein bisschen. Ne? Was gar nicht passt, ist die nächste Szene. Wir bekommen nämlich ein gruseliges Essen serviert.
Ja, es kommt zusammen, was zusammen gehört. Nämlich, The Deep hat H-Rain zu seinen Sektenfreunden mitgenommen. Zu einem leckeren Essen.
Mhm.
Und ja, versucht halt seinen H-Rain-Buddy da halt so von dieser Sekte zu überzeugen. Aber ich hatte das Gefühl, H-Rain ist nicht so angetan davon.
Nee, gar nicht. Ne? Also es kommt ja dann zu dieser Wahrheitsaussprache, nenne ich mal. Ne? Also wo sie Deep dann auch sagt so, aber A-Train, du hast doch immer meine Karriere sabotiert, aber ich vergebe dir so ungefähr. Und A-Train wehrt dann ab so wegen, ja, ich habe die Doku gesehen über euch. Ne? Also ist nicht so mein Scheiß hier eigentlich. Genau, aber dann kommt der Sektenführer. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Das ist,
ich weiß es auch nicht. Aber
ist auch egal.
Er ist halt ein Schmierlappen. Nennen wir ihn einfach Mr. Schmierlappen, dann wissen wir, wer
gemeint ist. Der hat aber viele Informationen, weil er kennt die Wahrheit über A-Train, über sein Herz und seine Fähigkeiten aktuell und sagt dann, the church knows all kinds of things. Und er weiß auch, dass Shockwave der neue A-Train wird und sogar so seinen Anzug wohl auch bekommt und macht dann das Angebot, ich kann helfen, aber zuerst musst du dich setzen.
Ja.
Und diese ganze Szenerie, dieses ganze Haus, diese Musik dabei, die da läuft und sowas alles, das ist so, boah.
Ja, das ist, also Mr. Schmierlappen passt perfekt, finde ich dazu.
Ja.
Ja, dann sind wir aber wieder bei den verbliebenen Boys in der Psychiatrie, die halt in diesem, was ist das, Krankenzimmer, Medizinzimmer oder so sind.
Ja, genau.
Frenchie nutzt natürlich die Gunst der Stunde und deckt sich erstmal großzügig mit einer Hand von Arznei ein. Man weiß ja nie, was man so braucht oder was man später verkaufen kann. Er ist halt doch immer noch so ein kleiner Geschäftsmann, unser Frenchie. Und ja, es kommt aber auch zur Aussprache, zum Dialog zwischen ihm und Lamplighter, die sich halt immer noch spinnefeind sind. War eigentlich eine schöne Szene, aber ich muss auch sagen, danach habe ich mich nicht schlauer gefühlt.
Nee, nicht wirklich. Und das wird auch ehrlich gesagt nicht aufgelöst. Also es wird schon aufgelöst, aber es wird nicht so aufgelöst, wie es eigentlich da aufgebaut wird, fand ich. Weil, sie, also Frenchie macht ja ganz klar, so, du liebst es, wenn du Leute verbrennen siehst, ne? Ja. Und Lamplighter haut dann zurück, ja, ich weiß, was du damals gemacht hast, du warst auch da, ne? Vielleicht liebst du es auch, Menschen brennen zu sehen. Mhm. Und dann wird so ein bisschen deutlich, sie waren beide an dem Abend da, wo die Kids dann verbrannt sind, aber so richtig stimmt das ja auch nicht, aber egal.
Ja. Und jetzt sind wir wieder in der Vergangenheit, 5 Jahre in der Vergangenheit. Und das ist für mich wahrscheinlich mit die amüsanteste Szene der gesamten Staffel. Ich habe wirklich auf Pause drücken müssen, weil ich es einfach so amüsant fand. Kennst du das, wenn du lachen musst, weil andere lachen? plantiert. Und das ist so eine Szene. Wir sehen also 5 Jahre in der Vergangenheit. Mavas Milk erzählt gerade, dass er seiner Verlobten, also seiner Freundin, jetzt einen Antrag machen will. Und die Boys stehen halt dann auch sonst noch so rum und warten halt unter dem Kommando von Mallory darauf, dass Lamplighter endlich auftaucht. Und er taucht auf. Und kurz zur Erklärung, in der Gegenwart ist halt Lamplighter einfach ein Pfleger. Hat er da auch diese typische Pflegeruniform an. Sieht also total normal aus. Aber 5 Jahre in der Vergangenheit hat er halt eben seinen Lamplighter-Anzug an. Und der ist sehr heroisch. Und er trägt mit sich so einen massiven Stab, auf dem oben auch noch so eine große Fackel drauf montiert ist. Und dazu trägt er auch eine sehr futuristische Sonnenbrille. Und er taucht auf. Und alle lachen.
Das ist auch wirklich grotesk. Also es ist wirklich lustig auch einfach, dieser Anzug, wie der da auftritt und alle so, was ist das denn für einer? Und ich habe mir dann auch gedacht, was ist denn das für ein Anzug? Wenn ich tatsächlich nur ein bisschen Feuer brauche, schleppe ich doch nicht so einen riesen Stab mit Dauerfeuer rum, sondern baue mir einen Anzug, wo ich so Spider-Man-mäßig Flammen aus dem Anzug schießen kann, wenn ich es mal brauche. Das macht doch Sinn, aber nicht... Ja, genau.
Wobei, also deswegen müssen wahrscheinlich auch lachen. Also ich weiß gar nicht, ob es in dieser Folge ist, aber wir sehen in einer nächsten Folge, Achtung, ist jetzt kein Spoiler, sehen wir halt so eine Lamplighter-Statue. Und ich finde, als Statue sieht das geil aus.
Ja, aber als er in Person sieht
das, halt aus. Einfach nur läppisch aus und lächerlich. Und das lassen sie ihn auch sehr deutlich spüren. Und selbst Mallory hat halt echt Probleme, sich das Lachen zu verkneifen. Und die Frau lacht ja sonst wirklich nie. Und was das Ganze noch so noch herrlich amüsanter macht, ist einfach die Tatsache, dass Lamplighter mit der Reaktion auch sehr überfordert ist.
Auf jeden Fall wissen sie was von ihm, was er eigentlich nicht Preis haben möchte und sie erpressen ihn und er soll halt Infos liefern, vor allen Dingen über Homelander.
Ja, und dann war es das auch schon wieder mit der Vergangenheit. Und jetzt kommt eine Szene, die hat mir echt gut gefallen.
Die ist auch immens wichtig.
Sehr immens wichtig.
Für die Serie und für Starlight als Figur.
Aber sie wurde überschattet von einer Sache, die ich mich gefragt habe die ganze Zeit. Ich habe noch keine Antwort drauf gefunden. Also erstmal, was passiert? Sie sind halt auf einer Straße mittlerweile und schleppen Yui halt den Weg entlang. Und ein Wagen hält an. Sie machen diesen Anhalter-Trick, glaube ich, dass halt
Genau. Ne? Hier, FBI, komm raus, ich brauche das Auto, bla bla bla.
Genau. Ja, genau. Und der Fahrer reagiert. Also denkt er, was ist das für eine Scheiße? Was wollt ihr von mir? Und das ist eigentlich ein sehr netter Mann. Und das Problem ist nur, ich kenne diesen Darsteller irgendwoher, aber ich weiß nicht woher.
Keine Ahnung.
Wirklich, dieser Darsteller, den habe ich schon so oft gesehen in Nebenrollen, oft auch in Serien. Deswegen, das hat mich die ganze Zeit beschäftigt. Ich muss da echt nach dem Podcast echt mal endlich mal recherchieren. Aber gut, es kommt halt dazu, dass sie ihn töten, beziehungsweise Starlight tötet ihn. Nachdem er eine Waffe zieht. Und sie bleibt relativ gelassen dabei. Wobei ich schon gemerkt habe, einfach fiel es ihr nicht. Aber da hat man schon gesehen, ihre Prioritäten. Sie hat halt ihre Freunde und vor allem Yui beschützt. Und deswegen nimmt sie es gelassen auf, bis sie dann Yui mit sich auf die Rückbank nimmt und dann sieht, dass neben ihr ein Kindersitz ist.
Ja. Genau, aber nichtsdestotrotz war ihre Reaktion halt völlig anders, als sie hätte zu Beginn der ersten Staffel gewesen wäre. Ja, ne?
Wobei man auch sagen muss, dass sie ja auch sagt, als der Typ dann auf dem Boden liegt, dass man ihm helfen soll. Aber Botscher sagt dann ganz klar, ja, du musst dich entscheiden, entweder Yui oder er. Und seien wir ehrlich, ich glaube, Yuis Chancen stehen größer gerade.
Ja.
Ja. Und ich glaube, in dieser Szene hat Starlight eingesehen, egal auf welcher Seite sie ist, egal ob sie jetzt bei den Seven sich austobt oder bei The Boys, Kollateralschäden kommen immer wieder, glaube ich.
Ja. Dann begeben wir uns wieder in die Einrichtung mit den verschanzten Boys. Und ja, genau, also Frenchie hatte ganz viele Sachen und will jetzt tatsächlich eine Bombe bauen, die auch Supes töten könnte. Gleichzeitig wird nochmal Lamplighter konfrontiert, ne, warum er es nicht den Seven gesagt hat. Mhm. Das hat ihn immer beschäftigt. Und warum er auch die Kinder getötet hat. Und dann sagt er halt, ich wusste es nicht. Also ich wusste nicht, dass die Kinder da sind. Mhm. Er wollte eigentlich nur Mallory töten, was jetzt auch nicht unbedingt besser macht, aber genau, er soll das auch nicht entschuldigen, das machen sie auch nochmal klar. Und natürlich ist Lamplighter als Figur immer noch dann Kacke, so ein bisschen. Aber es macht ihn halt greifbarer, auch menschlicher tatsächlich. Ja. Und es wird klar, auch Frenchy, der den Auftrag hatte, ihn zu beschatten, hat ihn nicht gestoppt.
Ja. Vielleicht ist es auch wieder einer der Gründe, warum er immer bei den Boys ist, weil er auch da so eine Schuld abarbeiten möchte.
Genau. Und wir bekommen dann tatsächlich auch in der nächsten Szene die Antwort darauf, was gerade gesagt worden ist. Weil wir befinden uns wieder in der Vergangenheit und Lamplighter macht sich auf in so eine Party, was auch immer, ne, ganz viel Presse, Bilder werden gemacht und Frenchy bleibt halt im Hintergrund und beobachtet ihn, hat, aber Lamplighter hat ihn aber trotzdem irgendwie ja gesehen, wahrgenommen, so. Und dann kriegt er einen Anruf von seiner Freundin, wir erinnern uns, die ja damals so festgenommen worden ist und die auch sehr gerne Drogen konsumiert. Und der eine Freund von ihm hat eine Überdosis und er muss unbedingt kommen, sonst wird er sterben und verlässt dann seinen Posten.
Kurz vorm Abnippeln ist auch Yui, der immer noch auf der Rückbank sitzt, gemeinsam mit Starlight. Butcher fährt und macht Starlight nochmal klar, dass sie keine Wahl hatte und dass sie richtig gehandelt hat. Mhm. Was ich da so schön fand, war, wie sie sich um Yui kümmert, wie sie halt mit ihrer Wange so seinen Kopf abfühlen, ob er heiß ist, ne, und so. Ja. Und also, The Boys ist vielleicht nicht gerade die richtige Serie, um ein Traumpaar zu erschaffen, aber ich weiß nicht, Yui und Starlight, ach, das weiß nicht, ich.
Ach, das ist schon schön.
Es ist schön, ja.
Vielleicht ist irgendwann mal ein Spin-off, so ein Romantik-Spin-off davon.
Ja. Ja, ich werde es mir, glaube ich, echt angucken.
Was es da sehr schön macht, diese Szene oder diese ganze Szenerie im Auto, ist Butchers Blick.
Ja.
Weil er definitiv Gefallen an Starlight gefunden hat, weil er sich denkt, oh, wir haben doch mehr gemeinsam, als ich eigentlich gedacht hatte. Und sie versucht zwar nochmal zu klar zu machen, wir haben nichts gemeinsam und hör auf zu gucken, ja, so ungefähr, ne? Aber ich glaube, er hat recht.
Ja, glaube ich auch.
Und sie brauchen auch beide Yui. Also das ist ja auch eine Gemeinsamkeit von denen.
Ja, das stimmt. Jetzt sind wir wieder bei Frenchy, der seine Bombe baut. Mhm. Und um das gleich vorwegzunehmen, wenn ihr euch jetzt denkt, so, ja, okay, ja, zermatschter Kopf, ja, zermatschte Leute, ja, ist ja ganz nett, aber irgendwie fehlt mir noch so was richtig für Boys Extremes, so, jetzt kommt eure Moment.
Mhm.
Jetzt kommt der große krasse Moment dieser Folge, den wahrscheinlich viele zitieren werden. Ich freue mich schon, wenn diese Folge online geht, auf die ganzen GIFs, die dann kommen.
Ja.
Ja, aber bevor wir dazu kommen, er baut halt die Bombe, der Frenchy.
Mhm.
Und ja.
Und es gibt erstmal eine Enthüllung, also Lamplighter macht klar, beziehungsweise hat sich ein bisschen mehr geöffnet und sagt halt, was diese Anlage eigentlich konkret ist. Und zwar ist sie ein Versuchsgelände für das Compound V.
Ach was.
Oh, hätten wir jetzt nicht gedacht. Um es zu stabilisieren tatsächlich, ja, um quasi ja gesellschaftsfähig zu machen, würde ich mal fast sagen. Weil manchmal, wenn man das gibt an Erwachsene, gibt es Kräfte, manchmal gibt es Freaks dadurch.
Ja.
Und manchmal explodiert man auch einfach. Genau, und deswegen gibt es da quasi dieses Versuchsgelände, um das einfach diese von den Komponenten her zu stabilisieren. Ja. Aber die Frage, die sich natürlich stellt, warum zum Teufel noch mehr Superfreaks und Superhelden und Supes etc.? Mhm. Und das weiß er natürlich nicht, weil er ist nur da, um Beweise zu verbrennen.
Frenchy erzählt dann auch noch, dass sein Freund mit der Überdosis dann trotzdem noch gestorben ist.
Später allerdings erst.
Bevor wir da aber mehr Informationen bekommen, ja, gibt es so einen kleinen, ja, Jumpscare ist jetzt nicht, aber Mama's Milk wird angegriffen. Aus so einem Türfenster kommt ein Tentakel, nenn ich's mal.
Ja.
Und schlängelt sich um Mama's Milks Hals. Und ich dachte mir dabei, also es, man hat halt vorher in diesen Kameraszenen ganz viele von diesen Freaks oder Superhelden gesehen. Und einer davon hatte halt einen immens großen Penis. Und ich dachte mir so, ja, okay, der hat einen riesengroßen Lulatsch, aber der ist doch nicht groß genug. Und aber das sieht aus wie ein Penis.
Genau, ich war auch so, erst so, was zur Hölle ist das denn? Das ist doch keine Tentakel und wie so Tentakelmonster. Das sieht aber irgendwie aus wie ein Penis. Und sie schaffen es ja dann, Mother's Milk dann auch zu befreien. Und beziehungsweise Kimiko rennt ja dann auch raus, ne? Und genau, dann kriegen wir den Reveal, die Auflösung. Ja.
Ja, es ist ein Penis.
Es ist ein Penis.
Und der Typ, der ihn spazieren trägt, kann ihn wohl zum Wachsen bringen. Aber anscheinend hat er trotz allem eine Standardform, die, ich würde sagen, locker so fast ein Meter ist. Aber er kann ihn halt eben auch verlängern. Ich frage mich jetzt wirklich, kann er das machen, ohne erregt zu sein? Oder muss er sich dann eben irgendwas Erregendes vorstellen?
Ich weiß es nicht, aber ich glaube, Mother's Milk hatte das Gefühl, dass er sich waschen muss.
Ja, wirklich.
Ja.
Ja. Dann sehen wir noch kurz Cindy.
Ja.
Vor der verstecken sie sich ja auch. Und dann kommt Stormfront. Und schleudert Cindy erstmal beiseite.
Genau, also eigentlich wollten die Boys halt Cindy auch töten mit dieser Bombe. Mhm. Das hat aber nicht geklappt. Also die Puff, ne?
Ja.
Und aber da wird wirklich nochmal deutlich, dass Cindy auch wirklich heftige Fähigkeiten hat.
Ja.
Aber natürlich gegen Stormfront, die auch mega angepisst ist, hat sie halt keine Chance.
Ja, und Stormfront sagt auch schon, dass sie draußen schon sechs andere töten müssen und ist auch sehr angepisst deswegen. Und die Boys verstecken sich halt vor Stormfront. Sie wissen halt, was diese Frau kann. Wir wissen es auch. Was durchaus so einen kleinen Spannungsmoment erzeugt. Was ich ein bisschen seltsam fand, ist, dass halt Landleiter dann rausgeht und den Boys halt hilft und Stormfront ihm eigentlich alles abkauft. Also sagt dann so, ja, Cindy ist halt ausgerastet, das ist halt hier, ist, ne, alle, ich weiß nicht, das, also, wenn ich Stormfront wäre, ich wäre so ein bisschen so, okay, warum lebst du noch?
Und aber er ist ja Landleiter. So.
Ja, okay, aber trotz allem, weiß ich, das hat mich ein bisschen irritiert, nenne ich es mal. Es ist nicht so irritiert, dass ich sage, das ist jetzt eine schlechte Szene, Gott bewahre. Aber das weiß ich, hat mich.
Also mehr irritiert war ich eher davon, dass Stormfront dann da weggeht und irgendwo hingeht und irgendwas tut. Und aber Cindy ja nachher dann trotzdem abhaut. Aber egal. Ja. Wir sind im Krankenhaus. Yui ist versorgt und lebt, alle sind glücklich, was auch immer sie erzählt haben, was ihm passiert ist. Und dann passiert was Seltsames, was ich sehr lustig fand. Und zwar Butcher und Starlight kommen sich näher, indem sie über Yui lästern.
Ja, über seine Gerüche. Und das ist eigentlich echt ganz süß, weil Starlight sagt halt, dass sie den Geruch seiner Haare so mag, weil er sich halt immer noch mit Kindershampoo die Haare wäscht.
Ja.
Und Butcher sagt, dass er halt diesen Geruch von diesem Axe Body Spray so mag, den Yui wohl ausgiebig immer wieder benutzt. Und die beiden kommen dann zu einer Erkenntnis, nämlich, dass er eigentlich zu gut für sie ist.
Das fand ich ganz schön.
Das ist wirklich schön, ja. Ja. Und also zu gut für Butcher auf jeden Fall, zu gut für Starlight. Mal gucken, denn
nein. Ja.
Wir dürfen nicht vergessen, dass Yui ja auch, ich sag nur Translucent, auch einiges auf dem Kerbholz hat.
Ne?
Aber es war eine schöne Szene. Und hatte das auch so ein bisschen verstanden, dass Butcher und Starlight jetzt niemals Best Friends werden, aber zumindest, dass sie sich einigen können, dass es gibt genug Yui für sie beide.
Ja, genau.
Ne? Ja, dann sind wir wieder bei Queen, was ist wieder? Nach längerer Zeit mal wieder bei Queen Maeve, bei ihr zu Hause. Ich muss übrigens sagen, ich finde es schön, wenn man halt mal diese Wohnung von Superhelden sieht, dass die relativ normal wirken. Also man merkt schon, dass die ein bisschen mehr Geld haben als Normalverdienende, aber es ist jetzt nicht so irgendwie wie in sonstigen Comics, dass sie irgendwie unter einem Vulkan wohnen oder so, sondern halt einfach nur Wohnung irgendwo in New York.
Ja.
Und Maeve ist, glaube ich, gerade unter der Dusche, wäscht sich die Haare, vielleicht mit Kindershampoo, wir wissen es nicht. Und Alina sucht, glaube ich, ein Aufladegerät für ihr Handy und findet dabei die GoPro und lässt mal das Video abspielen. Und da sehen wir halt die Szenerie, wie halt Homelander dafür sorgt, dass das Flugzeug halt abstürzt. Und Alina ist schockiert und Queen Maeve kommt halt dazu und macht ihr halt klar, ohne jetzt wirklich große auf Theatralik zu setzen, dass das ihr Druckmittel gegen Homelander ist. Mhm. Und ja, und da dachte ich mir, das könnte funktionieren.
Ja. Und das ist auch eine schöne Szene, weil das nochmal so den Charakter von Maeve, also sie ist halt unglaublich verletzlich auch in diesem Moment, ne? Also sie ist ja sowieso schon eine gebrochene Figur und Alina ist scheinbar ihr letzter Ausweg irgendwie aus dieser ganzen Situation als Hoffnungsschimmer und das Video wiederum als Mittel tatsächlich, um Homelander da zu stoppen. Ja.
Das stimmt. Ja, dann sind wir wieder bei The Boys. In der vorletzten Szene dieser Folge. Es gibt eine Aussprache zwischen Frenchy und Kimiko, soweit man das halt Aussprache nennen kann, wenn der eine nicht redet.
Ja, genau. Aber sie ist ein bisschen persönlich und sie kommen sich auf jeden Fall wieder näher. Das fand ich
ja ganz schön. Ich habe auch das Gefühl, dass diese Folge schon so ein bisschen so, da werden wieder Leute zusammengeführt.
Love is in the air.
Ja, so ein bisschen. Das stimmt. Love is in the air and the big dick too. Diese Aussprache wird je unterbrochen, als Mallory dann dazukommt und ihn unbedingt sehen will und mit ihm meint sie Lamplighter.
Umbringen will auch.
Umbringen will, ja. Sie zielt auch mit der Knarre auf ihn und Lamplighter, wir haben ja schon gesehen, dass er jetzt nicht ja Mr. Sonnenschein ist, eher im Gegenteil. Und das wird hier nochmal deutlich, weil als sie ihn halt wirklich konfrontiert und halt sagt, dass sie ihn erschießen wird, sagt er halt einfach, ja, yes, you do me a favor. Und das sorgt dann dafür, dass Mallory die Waffe sinken lässt.
Also erst als Frenchy sich tatsächlich dafür einsetzt.
Ach so,
ne? Also gerade Frenchy halt, ne? Ja. Also der hat sich auch scheinbar weiterentwickelt in dieser Folge.
Ja.
Und er setzt sich halt dafür ein und sagt, dass sie ihn am Leben lassen soll, weil eigentlich ist er schon durch das Leben genug gestraft.
Ja, das stimmt. Und damit hat er auch Mallory überzeugt und lässt ihn am Leben.
Ja, willkommen im Team, ne, Lamplighter?
Ja, willkommen im Team, super. Ey, Billy Butcher muss da echt der Arsch auf Grundeis gehen, weißt du? Jetzt hat er schon drei, wenn man den Kimiko, Starlight und jetzt noch Lamplighter. Drei im Team, drei Subs im Team.
Also ich meine, sieben brauchen sie, ne?
Ja. Was ist deine Superkraft, Butcher? Ich bin immer mies drauf. Boah, super. Ja, jetzt kommt auch wieder eine schöne Szene, wie ich finde. Weil jetzt das noch mal so ein bisschen unterstrichen und untermauert wird, was wir bereits wissen über Stormfront. Ja. Stormfront und Homelander sind zusammen und Stormfront zeigt Homelander so ein bisschen ihre Vergangenheit.
Übrigens, ganz kurze Anmerkung, ist interessant, wie diese Bude gerade renoviert wird, weil wir erinnern uns, sie haben sie halt kaputt gevögelt.
Wir erfahren wirklich einiges über Stormfront.
Ja.
Was wir uns auch schon gedacht haben, zum Beispiel, dass sie 1919 in Berlin geboren wurde.
Mhm.
Wir sehen Bilder mit ihr und Heinrich Himmler.
Mhm.
Wir sehen sie mit Frederick Ward, dem Gründer, den sie geheiratet hat. Sie war halt die erste Ehefrau. Sie erzählt halt, dass sie die erste erfolgreiche Compound-V-Injektion bekommen hat und macht dann Homelander eines ganz klar, nämlich we are in a war for the culture. Das heißt, sie möchte die Obrigkeit der weißen Rasse zurückhaben und möchte dafür auf eine Armee von Supermännern zurückgreifen und Homelander soll diese anführen. Und Homelander, dem eigentlich Rassen vollkommen egal sind, Hauptsache das Blut suppt, denkt sich, ja klar, mach ich. Und
ja, genau.
Dann ist halt wieder Liebe machen angesagt. Wobei nicht so ausgiebig wie in der letzten Folge.
Nee, diesmal nicht, ja. Genau. Da gibt's nur ein bisschen Knutscherei. Das war tatsächlich ganz krass. Also ich meine, sie fängt ja an mit diesem Bild von dieser alten Frau, die sie da umarmt, ne? Und macht dann klar, das ist meine Tochter.
Ja.
Und wir hatten ja schon die Vermutung mit Nazis und sonstiges. Und das wird auch genau so kommt das dann tatsächlich. Und scheinbar ist Ward ja ein Nazi-Konzern, wenn ich es richtig verstanden habe zumindest.
Er wurde im Grunde vom Nazi, ja.
Genau, aber auch die strategische Ausrichtung scheint ja gerade darauf zu sein. Es sei denn, Stormfront hat irgendwie ihre eigenen Pläne dahinter derzeit.
Naja, was halt ein bisschen in Anführungszeichen seltsam ist, ist, dass Stan Edgar ja ein Schwarzer ist. Ne?
Das ja,
ist,
genau. Das deswegen, das meinte ich ja vorhin. Ne?
Andererseits glaube ich, dass Stan Edgar einfach zu sehr Geschäftsmann ist.
Mhm.
Und ich glaube, der wird alles machen, was der Firma Geld bringt. Aber vielleicht erfahren wir dann in den nächsten Folgen ein bisschen mehr. Ja. Und das wäre es auch fast für diese Folge. Aber Cindy ist noch mal zu sehen. Cindy ist raus, hat also den Angriff von Stormfront dann doch überstanden und hält einen Wagen an.
Ja, auf ihre Art und Weise. Ja. Und ich mag Cindy jetzt schon. Ich würde gerne mehr mit Cindy gucken, sehen und bin gespannt, ob in den nächsten zwei Folgen, ich meine, wie viel haben wir ja gar nicht mehr übrig, ob in den nächsten zwei Folgen Cindy noch mal um die Ecke kommt oder ob wir sie auch erst in Staffel 3 wiedersehen.
Oder vielleicht gar nicht. Vielleicht lassen sie Cindy einfach ziehen. Oder es gibt ein Cindy-Spin-Off. Wer weiß, ich weiß es nicht.
Ein Cindy-Storf. Cindy-Off.
Ja. Cindy, so hieß die komische Tülle von meiner Cousine. Furchtbares Vieh. Egal. Okay, dann wären wir schon wieder am Ende von dieser insgesamt wieder wirklich tollen Folge.
Ja, also wirklich auch wieder viel Inhalt, aber auch sehr actionreich, ne? Viel Blut,
Riesenpenis.
Und ein Riesenpenis, aber niemals übertrieben. Also das hat wirklich auch Spaß gemacht und ich bin jetzt derbe gespannt, was jetzt in den nächsten zwei Folgen und auch vor allen Dingen, was als Finale dieser Staffel kommen wird. Und ob ich noch so ein, zwei What-the-fuck-Momente bekomme, aber bitte keine Riesenschwätze mehr.
Ja, ich mache hier mal einen Mini-Spoiler, das war's mit den Riesenschwänzen in dieser Staffel.
Okay.
Ja. Puh. Von Riesenvaginas hast du nichts gesagt.
Ja. Okay.
Gut.
Dann willst du diesmal oder soll ich wieder?
Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Recap oder nächsten Podcast. Ihr könnt gerne oder dürft gerne, und wir würden es auch gerne begrüßen, wenn ihr das hier teilt, wenn ihr das hier liked und vor allem, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst. Wie fandet ihr die Folge? Seid ihr The Boys-Fan? Findet ihr die Staffel besser als die erste? Und ja, was sagt ihr zu unserem Podcast? Schreibt einfach, was euch gerade einfällt. Mir ist es egal. Hauptsache, da steht irgendwas drunter geschrieben. Wir sind da nicht wählerisch, wenn wir ehrlich sind. Und ich finde, bei einem Podcast mit dir, Thomas, braucht man auch dein obligatorisches Goodbye. Deswegen sage ich schon mal Tschüss und überlasse dir die letzten Worte.
Okay. Liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.